Wir machen weiter in unserer kleinen morgendlichen Reihe über korrekte Gespräche, über das Unkorrekte. Und da soll es am Tag der Arbeit um Faulheit gehen. Natürlich kultur-, geschichtlich und historisch. Und dafür ist Manfred Koch zuständig. Er ist Professor für Literaturwissenschaft, denn Schwaben hat es nach Basel verschlagen. Da lehrt er als Professor und er hat ein Essay geschrieben über eine schwierige Disziplin. Faulheit heißt sie. Und ihn habe ich gefragt, der Sonntag, der Feiertag, ist ja grundgesetzlich gesichert als ein Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung. So heißt das hübsch altmodisch im Grundgesetz. Aber das ist doch nicht Faulheit, oder?
Nein, nein, ganz gewiss nicht. Man muss ja vielleicht wirklich begriffsgeschichtlich zunächst einmal sagen, dass die christliche Sünde der Acedia, also der Trägheit, wie sie im Mittelalter dann definiert wurde, sich vor allem auf Menschen bezog, die gerade nicht dieser seelischen Erhebung fähig waren. Das heißt, jemand konnte durchaus arbeitsam sein, also die ganze Zeit sich beschäftigen mit weltlichen Geschäften und wurde dann eben der Acedia, der Trägheit, bezichtigt als einer, der sich eben schuldig macht, indem er vor lauter Arbeit die seelische Erhebung bleiben lässt und nicht zu Gott findet. Und das hat sich ja dann merkwürdig umgekehrt in der Neuzeit, dass dann die weltliche Arbeit, also das Nicht-Anpacken und das Nicht-Schweißvergießen auf einmal zur Hauptsünde wird.
Es gab mal einen deutschen Kanzler, der gesagt hat, es gibt kein Recht auf Faulheit, aber wir haben so eine gewisse Neigung dazu. Es gibt so die Schlaraffenland-Utopien, ne, der negativen Ökonomie, wo man nichts tut und dafür belohnt wird, wo einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, die Gartenzäune aus Bratwürsten sind und wer nichts tut, kriegt 3 Taler und wer arbeitet, wird bestraft und muss bezahlen. Das heißt, eine populäre Utopie war das eigentlich immer.
Ja, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht abstellen lassen. Also selbst in der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft hat sich's eben gehalten und ist über Märchen und über Sagen und Geschichten als Utopie, als Wunschvorstellung eigentlich immer präsent. Es gibt kein Recht auf Faulheit, das war, glaube ich, Gerhard Schröder, oder?
Ja, ja.
Das war ja zu der Zeit, als es geäußert hat, fast auch schon wieder ein bisschen passé. Also das war dann Beschwörung ja eigentlich eines Arbeitsethos. Das würde ich sagen, in der letzten Zeit auch aufgrund von Phänomenen wie Burnout und dergleichen mehr, also dem permanenten Gefühl des Überfordertseins der Bürger, ein bisschen in den Hintergrund fast getreten ist. Also heute kann man eigentlich schon fast sagen, dass es sowas gibt wie ein Recht auf Faulheit. Also dass niemand unbedingt jetzt angeschwärzt wird von staatlichen Institutionen oder gar von der Kirchenkanzel aus, wie das früher der Fall war, wenn er sagt, ich habe Lust auf nichts tun und ich nehme mir das. Im Gegenteil, also das ist ja auch eine verbreitete Sehnsucht mittlerweile, die Leute kommen nur nicht so recht dazu. Und grundsätzlich würde ich schon sagen, dass sich in unserer Gesellschaft da auch jetzt gerade in der Folgewirkung von 68 einiges geändert hat. Also dass so eine Lockerheit durchaus da ist, dass man sagt, klar, natürlich, also jemand kann Arbeitsverweigerung betreiben und kann sich's gut gehen lassen, das ist überhaupt nicht so schlimm. Nur ist heute irgendwie das Problem, also wer das macht, der wird nicht sofort geächtet, aber er ist halt ein Loser, er kommt nicht mit, er fällt durch soziale Raster durch.
Faulheit ist also nicht, wenn ich Sie bis hierhin richtig verstehe, Abwesenheit von Arbeit.
Faulheit wurde gebrandmarkt als Abwesenheit von Arbeit und als willentliche Arbeitsverweigerung. Eben seit etwa, was weiß ich, seit Beginn der frühen Neuzeit, also seit Durchsetzung der modernen Gesellschaft. Und das ist ja aber ein Prozess, der eine eigentlich jahrtausendealte Musepräferenz in den uns bekannten Gesellschaften eben abgelöst hat oder untergehen hat lassen. Also bis dahin ist ja eher der
Die Mensch, Antike hat das kultiviert, ne? Da lagen die auf dem Sofa rum und haben tolle Dialoge gesprochen.
Ja, genau. Aber, also genau, sie waren ja nicht ganz phlegmatisch und faul, sondern sie haben sich großartig unterhalten. Dieses Nichtarbeiten war eine Form von höherer Tätigkeit. Und es gibt diesen berühmten Satz von Aristoteles aus der nikomachischen Ethik, also dass wir arbeiten, eigentlich, dass wir tätig sind, damit wir Muse haben. Das heißt, Muse ist das Erstrebenswerte und Muse heißt eben, die Zeit sich zu nehmen, zur Verfügung zu haben, um sich auf das Wesentliche des Menschseins beispielsweise zu besinnen.
Ich spreche mit Manfred Koch, der ein Essay über Kulturgeschichte der Faulheit geschrieben hat, als Literaturwissenschaftler und Germanist. Die Welt ist nicht aus Brei und Mus geschaffen, darum haltet euch nicht wie Schlaraffen, harte Bissen gibt es zu kauen, wir müssen würgen oder verdauen. Ist nicht Heinz Erhardt, ist Goethe. Und wie immer bei Goethe, wenn man es sorgfältig liest, stellt man fest, Moment, harte Bissen gibt es zu kauen, wir müssen würgen oder verdauen. Also wir haben nur die Alternative würgen oder verdauen. Das heißt, selbst wenn wir nichts tun, produzieren wir noch. Und das Reich der reinen Konsumtion, wo man nur blöd rumliegt und frisst und säuft und nichts tut, das funktioniert eigentlich nicht. Oder anders gesagt, das ist sogar Terror.
Ja, also ich meine, da hat er ja zweifellos recht. Vollkommene Faulheit im Sinn von nichts tun und nur noch zu sich nehmen, ist dann an einem bestimmten Punkt Regression in den Tod. Das wird ja auch in Schlaraffenland-Parodien dann immer wieder vorgeführt. Also dass derjenige,
die platzen dann, ne? Die werden immer fetter. weiter und
sie platzen. Oder die andere Variante im Grunde, sie sind dann so träge, dass sie auch die Anstrengung des Essens eigentlich nicht mehr auf sich nehmen können. Dann kommt es zu einer Art Schlaraffenland-Anorexie.
Sie führen mich zu einer These. Faulheit ist eindimensional.
Faulheit ist eindimensional, ja. Sie ist, aber das weiß ja auch das Märchen schon. Sie kann offensichtlich nicht so richtig genossen werden, wenn sie nicht das Gegenpol zur Arbeit bildet. Also muss man in irgendeiner Weise was tun.
Sie haben es am Anfang gesagt, die erzähle ich ja, die Faulheit ist ein Hauptlaster oder eine sogenannte Wurzelsünde, wie man sagte. Bei Bruegel kann man das 1558 auf einem sehr schönen Stich sehen. Da liegen sie auch nämlich alle nur rum. Und man sieht, wenn alle nur rumliegen, führt das zur Versorgungseinstellung, weil sich keiner mehr kümmert. Und endet am Ende tödlich. Es gab noch jemanden im Zauberberg von Thomas Mann, den Hans Castorp, der hat es ein bisschen anspruchsvoller fürs frühe 20. Jahrhundert formuliert. Er hat gesagt, man kann ja mal versuchen, diesem abendländischen Aktivitätskommando zu entgehen, also eine tolle Formulierung, abendländisches Aktivitätskommando, kultiviert dann so ein Bohème, so ein Snob-Typus und setzt sich hin und hört Debussy.
Man muss ja auch zwei Sachen sehen. Hans Castorp im Zauberberg entkommt dem abendländischen Aktivitätskommando ja auch jetzt nicht einfach aus freiem Entschluss, sondern er braucht die Krankheit. Also er muss innerlich an der Lunge faulen, damit er wirklich sich berechtigt fühlt, faul zu sein. Also insofern ist er auch ein hanseatischer Protestant, wie sein Autor Thomas Mann. Ne?
Und das heißt, die Faulheit muss immer noch legitimiert werden?
Sie muss legitimiert werden und das ist, glaube ich, eine probate Entschuldigung in dieser Gesellschaft. Also gerade auch gegen die Drohung und den Vorwurf der Faulheit. Ich bin ja krank. Also dass man, wenn man einfach nicht mehr kann oder nicht mehr will, Gott froh ist, dass man eine Krankheit gibt, damit man einigermaßen gerechtfertigt ausstellen kann. Jetzt geht wirklich nichts mehr. Ne?
Ist schon sonderbar, dass das Wort faul, Sie haben es eben versucht, ein bisschen positiv zu konnotieren, bei uns meistens furchtbar negativ verwendet wird. Wir reden von faulem Wechsel, wir reden von faulem Zauber. Das heißt, dem haftet irgendwie so das Moment des Betrügerischen und Unwahren an. Ne?
Ja. Also es ist natürlich wirklich diese Stigmatisierung von Untätigkeit als Faulheit, die mit der frühen Neuzeit, mit der Moderne überhaupt einsetzt. Grundsätzlich finde ich natürlich schon auch, dass was dran ist, auch jetzt an dieser Bildlichkeit zu sagen, wenn wir das nochmal aufgreifen, dass totale Faulheit dann irgendwann Regression in den Tod ist, dann hat es tatsächlich damit zu tun, dass wir, wenn wir alle Aktivität einstellen, auch körperlich, geistig in gewisser Weise wirklich zu faulen beginnen, zu zerfallen, dass unser Leben uns zerfällt, dass es keine Gestalt mehr hat. Also insofern ist diese Diskreditierung, diese negative Pointierung durchaus berechtigt, aber als allgemeine Stigmatisierung von nichts tun, ist es natürlich vollkommen zurückzuweisen und da gibt es dann schon sowas wie eine Rechtfertigung des Lobs der Faulheit auch.
Fällt Ihnen Faulsein leicht oder andersrum gesagt, Faulheit ist eine Anstrengung, ne?
Ist anstrengend, ja, man muss es richtiggehend eintrainieren und wenn man jahrzehntelang im Betrieb, also wie bei mir im Universitätsbetrieb drinsteckt, dann kriegt man irgendwann Probleme, einfach alle Viere mal, sich einfach mal auszustrecken oder nichts zu tun. Also das Bewusstsein, dass man unablässig weiter denken kann oder vielleicht sogar noch ein bisschen formulieren könnte und dass man noch Spaziergänge macht, immer nur im Hinblick darauf, dass einem da gute Gedanken kommen, das ist schon irgendwann sehr, sehr anstrengend. Und das bedarf eines wiederum auch diszipliniert einzuübenden Trainings.
Faulheit muss trainiert werden. Der Literaturwissenschaftler Manfred Koch über eine schwierige Disziplin nachzulesen. Das Büchlein gibt es. Es heißt Faulheit.